Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid behütet ins neue Jahr gekommen und ihr freut euch hoffentlich auch so wie ich über das neue Jahr. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken, weil ihr habt die letzten 4 Monate mir das Vertrauen geschenkt, dass ich eine Auszeit nehmen durfte. Und ich habe mich dabei sehr geliebt gefühlt. Besonders auch von Joachim und Herbert. Die haben mir den Rücken freigehalten, haben mich gestärkt und das hat mir persönlich sehr gut getan. Ich möchte auch vor allem Gott danken, denn ich hatte ja die Hoffnung, dass es eine segensreiche Zeit für mich sein wird und die war es auch und die ist es. Und daher bin ich sehr dankbar. Titel der Predigt ist 3 Gründe, um Gott zu loben. Kurz, warum wir den Epheserbrief machen wollen. Das ist ja jetzt geht heute los, Epheser 1, und dann ist es die nächsten Sonntage bis Mitte Februar. Wir haben letztes Jahr im Dezember auf dem Predigerseminar entschieden, dass eine Predigtreihe uns als Gemeinde helfen kann. Dafür gibt es so verschiedene Gründe. Einmal haben wir erfahren, dass einige Geschwister so ein bisschen den roten Faden vermissen, weil es jeden Sonntag was anderes gibt. Ja, ist ja bei vielen Predigern auch tatsächlich so. Dann können wir auch eine Sache tiefer beleuchten und ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Das hilft ja auch. Sind ja alle schon länger Christ. Und dann ist es für die Brüder, das wussten wir gar nicht unbedingt, aber es ist für viele Brüder auch eine Hilfe, ein festes Predigtthema zu haben, was sich auch auf die Bedürfnisse der Gemeinde ausrichtet. So, von daher gibt es viele gute Argumente. Und der Epheserbrief, das war eine spontane Idee, aber das wird sich zeigen, weil es wirklich ein sehr, sehr wertvoller Brief. Und ich denke, dass uns das wirklich sehr, sehr gut tun wird. Und als Information noch, dass wir wollen jedes Mal am Mittwoch in der Bibelstunde das Kapitel, was wir am Sonntag hatten, dann vertiefen. Und dann nochmal besprechen. Also seid ihr sehr herzlich eingeladen. Das ist immer von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Und ich habe mich auch entschieden, seit Dezember da wirklich jetzt so weit es geht hinzugehen und das tut mir richtig gut. Das ist eine richtig große geistliche Ermutigung. So, bevor ich jetzt in den Text einsteige, noch einige Hintergründe zu dem Brief. Erstmal die antike Stadt Ephesus, heute nur noch eine Ruine, ein Weltkulturerbe, liegt in der heutigen westlichen Türkei. Früher lag sie direkt am Mittelmeer, heute einige Kilometer entfernt durch Verlagerung. Und Paulus war erst während seiner 2. Missionsreise in Ephesus. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 18. Das lese ich jetzt nicht alles nach, das könnt ihr euch zu Hause mal anschauen. Er war nur kurz da, ist dann weitergezogen nach Jerusalem, zurück nach Antiochia. Und bei der 3. Missionsreise blieb Paulus über 2 Jahre in Ephesus. Warum so lange? Er lehrte dort mit ca. 10 Geschwistern intensiv das Evangelium in der Schule des Tyrannus. Das ging über 2 Jahre. Und dann, Apostelgeschichte 19, und dann auf dem Rückweg, er ist dann erst nach Griechenland, dann wieder zurück nach Milet und spricht dann wieder zu den Ältesten von Ephesus, eine Abschiedsrede nachzulesen, Apostelgeschichte 20, die sehr bewegend ist und die sich auch lohnt zu lesen und zu verstehen. Paulus ist also sehr, sehr eng mit dieser Gemeinde verbunden, weil er auch wahrscheinlich sogar die längste Zeit von allen Gemeinden dort war. Genau weiß ich nicht, aber 2 Jahre schon sehr lange. Und deswegen ist es etwas ungewöhnlich, wenn man die anderen Briefe von Paulus liest, dass es zum einen keine persönlichen Grüße gibt im Brief und auch keine Geschwister mit Namen genannt werden. Und die Antwort ist ganz, ganz einfach. Kommt man nicht drauf, wenn man das nicht nachliest oder studiert. Und zwar handelt es sich tatsächlich um einen Rundbrief an die kleinasiatischen Gemeinden. Das war von Anfang an von Paulus so gedacht. In den ersten, es gibt einige sehr alte Handschriften, da fehlen tatsächlich die Worte in Ephesus. Und in diesen Handschriften, man sieht auch, dass da eine Lücke ist. Man kann also da immer die Gemeinde eintragen. Jedes Mal wird dann sozusagen die Gemeinde persönlich angesprochen. Aber ein Rundbrief, der sich nicht speziell an die Gemeinde Ephesus richtet. Der Brief richtet sich tatsächlich hauptsächlich an Nichtjuden. Das ist an sehr, sehr vielen Stellen zu sehen, die zum Glauben an Christus gefunden haben. Das Wort Nichtjuden ist in einigen Sätzen jetzt gewählt. Manche, Luther sagt Heiden oder auch Elberfelder spricht von den Nationen. Damit sind immer die Nichtjuden gemeint. Das ist sehr wichtig zu verstehen, ist ja vielleicht heute nicht mehr ganz so geläufig. Das ist so, wie die Bayern sagen, alles außerhalb von Bayern ist Preußen. So, und ist aber ein wichtiger Punkt. Das eine große Thema, was ich so sehe, in dem Epheserbrief sehe, ist die Einheit der Gemeinde Gottes. Aus Heiden und Juden sind wir durch unseren Glauben an Jesus Christus als Christen vereint. Und dieses Thema der Einheit, das intensiviert, das bespricht Paulus hier an mehreren Stellen. Der Brief ist nochmal unterteilt. Die ersten drei Kapitel, dort gibt es sehr viele Gebete und Preisung, Lobpreis, wo Paulus über diese Gnade und Güte Gottes fast schon zelebriert, die sich in Jesus Christus verherrlicht hat und offenbart hat. Und dann in den Kapiteln 4 bis 6, also die letzten drei Kapitel, da erläutert Paulus die Gnade im neuen Lebenswandel. Das ist auch sehr hilfreich. Dieser Brief ist ein reichhaltiger Schatz an sehr tiefen Erkenntnissen, an Gebeten, an praktischen Anweisungen für das christliche Leben in Familie, Arbeit und im geistlichen Kampf. Kommen wir mal zum ersten Kapitel. Wenn wir mal heute noch das erste Kapitel schaffen. Also das Kapitel enthält ab Vers 3, das geht ja bis 25, glaube ich, bis 23, enthält es zwei Sätze im Griechischen. Der eine Satz ist ein Prolog, ein Lobpreis Gottes und dann gibt es ein Gebet. Das Gebet haben wir gerade gehört aus Epheser 1, 15 bis 23, also 8 Verse lang. Das wollte ich heute nicht thematisieren, das könnt ihr euch zu Hause nochmal anschauen. Das wäre sonst zu viel. Ich würde mich gerne mit dem Lobpreis aus den Versen 3 bis 14 beschäftigen. Im Altgriechischen ist dieser Satz 202 Wörter lang. Es ist nicht untypisch. In der Antike ist es tatsächlich so gewesen, dass Sätze über 1000 Wörter geschrieben worden sind. Lässt sich dann natürlich für uns heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Man findet das den Punkt nicht. Das ist also langatmig, sind diese Bandwurmsätze. Also es war sehr beliebt und deswegen nicht ungewöhnlich. Deswegen ist es schwierig. Dieser Satz ist irgendwie als Einheit zu betrachten. Luther übersetzt ihn auch als einen Satz. Aber es ist natürlich dann schon etwas schwer verständlich. Ich habe mich jetzt entschieden, einmal diesen kompletten Prolog einmal vorzulesen aus der Elberfelder Übersetzung. Und dann in der weiteren Predigt werde ich die Züricher Übersetzung verwenden. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergebung, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Man muss diese Verse sehr, sehr oft lesen, um da tiefer einzusteigen. Deswegen keine Angst, es wird noch etwas klarer nach der Predigt hoffentlich. Diese Verse sind einfach voller Anbetung, voller Lobpreis, Freude und Gnade. Und ich möchte natürlich diesen Lobpreis unterteilen. Also es gibt eine tolle Unterteilung, habe ich auch im Internet gefunden. Und zwar gibt es drei Gründe, um Gott zu loben. Der erste Grund ist, er wählt. Der zweite Grund, erlöst. Und der dritte Grund, geheiligt. Jeder von uns, wenn wir gläubig werden, ist in Christus erwählt, erlöst und geheiligt. Erwählt, erlöst und geheiligt. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Wort zum Lob seiner Herrlichkeit, das werdet ihr vielleicht auch merken, das ist in jedem dieser Abschnitte am Ende gesagt. Es kommt dreimal vor in diesem Text. Und das schließt es so ein bisschen ab. Deswegen macht es total Sinn, das in diesen drei Punkten einzuteilen. Wir sind erwählt, erlöst und geheiligt. Fangen wir mal zum ersten Grund an. Erwählt. Dazu lese ich nochmal die Verse 3 bis 6 aus der Zürcher Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen durch Christus. Denn durch ihn hat er uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns schon seit langem dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus, nach seinem gnädigen Willen. Zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, mit der er uns beschenkt hat in seinem geliebten Sohn. Das ist ein Anfang. Wir haben den vollkommen geistlichen Segen, davon hat Herbert auch schon gebetet, dass wir heilig und makellos vor Gott stehen. Und vor allem sind wir auch noch Gottes Kinder, seine Kinder. Aber wie können wir das alles erlangen? Durch Jesus Christus. Christus wird hier ganz oft erwähnt. Hier heißt es immer durch Christus. Durch Jesus bist du vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt worden. Kommt vielleicht die Frage auf, was bedeutet das? Also wenn ich jetzt erwählt bin, habe ich dann keinen eigenen persönlichen freien Willen mehr? Bin ich dann dazu bestimmt, von Gott gerettet zu werden? Er sagt ja, vor Grundlegung der Welt sind wir erwählt. Das sind interessante Fragen und da lohnt es sich auch tiefer einzusteigen. Es ist nämlich wahrscheinlich beides wichtig. Ich möchte nur einen Aspekt aufgreifen. Meiner Meinung nach ist dieser sogenannte freie Wille ein Gedanken, dass wir unabhängig von Gott sind. Ich habe einen freien Willen. Ne? Ich bin ja selbst ein Mensch. Die Frage ist doch nur, ob das so von Gott gedacht ist, dass ich unabhängig von ihm bin. Da geht es nämlich schon los. Weil keiner von uns ist ja in irgendeiner Weise von Gott getrennt. Wenn wir den Text noch tiefer einsteigen, dann werden wir sehen, dass da ein ganz anderes Bild von uns Menschen vorhanden ist, als wie wir das normalerweise kennen. Und Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Er kennt schon alle unsere Gedanken und unser Anfang und unser Ende. Er weiß also schon, ob wir uns für ihn entscheiden. Letztendlich ist das genau diese Wechselbeziehung. Einerseits sind wir von Anbeginn der Zeit von ihm erwählt und andererseits stellen wir uns zur Verfügung. Aber ohne seine Erwählung wäre gar nichts möglich, weil nichts ohne Gott geht. Müssen wir einen kleinen Einschub geben, einen kleinen Gedanken. Oft beten wir, und ich auch manchmal, dass Gott bei uns sei. Im Gebet zu Gott. Ich weiß, damit ist gemeint, dass sein Segen mit mir ist oder mit anderen Menschen ist, dass er uns beschützt, tröstet und stärkt. Dieses Wort, Gott sei bei uns, das kann auch falsch verstanden werden. Weil im Prinzip ist Gott immer bei uns. Er ist bei mir und er ist bei anderen. Somit können wir ihm dafür danken, dass er bei uns ist. Und natürlich, jetzt kommt die Herausforderung vielleicht, dass wir sagen können, ja, dass wir ihn auch erkennen, ihn hineinlassen in unser Herz, aber er ist schon da. Das war mir nochmal ein persönliches Anliegen. Und für mich ist es okay, wenn wir so beten. Es ist nur so, dass wir das vielleicht auch selbst prüfen können und da vielleicht ab und an sagen können, danke Gott, dass du bei uns bist. Bei dieser Erwählung durch Gott ist auch der Aufbau einer Beziehung im Mittelpunkt. Das ist nochmal ganz wichtig. Und diese Erwählung ist auch die Voraussetzung für unsere Erlösung. Und mit der Erlösung kommen wir gleich zum zweiten Grund des Gotteslobes. Wir sind erlöst. Lesen wir mal die Verse 7 bis 12. In ihm, also in Gott, haben wir die Erlösung, oder in Christus, In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Verfehlung. So reich ist seine Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Alle Weisheit und alle Einsicht ließ er uns zuteil werden, indem er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, das darin besteht, in ihm sein Wohlgefallen für alle sichtbar zu machen. So wollte er die Fülle der Zeiten herbeiführen, und in Christus alles zusammenfassen, alles im Himmel und alles auf Erden, in ihm. In ihm sind wir auch sein Eigentum geworden, schon seit langem dazu bestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles ins Werk setzt, nach der Festlegung seines Willens, dem Lob seiner Herrlichkeit, sollten wir dienen, die wir schon lange auf unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Diese Erlösung durch Jesu Blut, die feiern wir jeden Sonntag im Herrenmahl. Und das war heute auch wunderbar mit Joachim und dem Avocado-Baum. Also im Prinzip ist das nichts Neues. Und dennoch werde ich kurz auch darauf eingehen. Weil ich weiß nicht, wie du dich siehst oder wie ich mich sehe. Sehe ich mich vor Gott noch eher als Sünder an oder als Erlöster? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und auch wenn wir das oft wissen, dass wir alle Schulden vergeben ist, wie fühlst du dich dabei? Erlöst oder sündhaft? Das hat eine Sache mit dem Gewissen zu tun. Klagt sich das Gewissen an, eventuell weil du noch Sünde siehst, die nicht bekannt ist, die du irgendwo nicht aufgeben möchtest. Vielleicht gibt es da, das kommt, das muss jeder für sich entscheiden. Das Gewissen erinnert uns ja daran. Und Gott möchte, dass es frei wird, dass wir es ans Licht bringen können. Kann auch einfach sein, dass es weltliche Freuden gibt, die uns dann wichtiger sind als die Liebe und die Nähe zu Gott. Es kann sein, aber es kann auch einfach das falsche Bild von Gott sein. Dass wir denken, ich muss vor Gott irgendwas beweisen. Wie geht es dir persönlich mit der Beziehung zu Gott? Ingrid hat gesagt, wir sollten 2019 dafür beten, dass wir Glauben haben, dass wir Nähe zu Gott haben. Und wenn wir den Versen, die wir gerade gehört haben, Glauben schenken, dann betrachtet Gott uns als erlöst. Er sagt, wir sind mit Gnade überschüttet. Das ist wie, als wenn du duschst und da ist alles nass. Und Gnade überschüttet. Mit aller Weisheit und Einsicht ausgestattet. Und so ist jeder von uns. Und er betrachtet sich als sein Eigentum. Wer bist du also? Bist du jetzt Sünder oder Erlöster? Das ist wichtig. Auch wie wir miteinander reden, wie wir uns betrachten, wie wir den anderen sehen oder wie wir uns selbst sehen, das hat Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Denn jeder, das ist das, was der Text sagt, jeder von uns ist in Christus zum Lob seiner Herrlichkeit erlöst. Wir dürfen Gott in Liebe und Freude begegnen. Jede Schwester und jeder Bruder ist geheiligt, rein und makellos und ein Teil von Christi Leib. Wenn wir Gott anbeten, dann sind wir Teil von Gottes Herrlichkeit, weil wir sein Eigentum sind. In dieser Einheit gibt es keine Trennung mehr, keine Spaltung. Wir sind eins in Christus. So wie ein Körper sich nicht von seinen Gliedern trennen kann. Das wäre schon sehr schmerzhaft. So sind wir auch eins und wir dürfen uns ganz Christus hingeben und Gottes Herrlichkeit preisen. Ich hoffe, dass wir das in diesem Jahr richtig erfahren und erleben werden. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Geheiligt. Zwei Verse aus Epheser 1, Vers 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung vernommen habt. In ihm seid ihr als Glaubende auch versiegelt worden durch den Geist der Verheißung, den Heiligen Geist. Er ist ein erster Anteil unseres Erbes. Er wirkt auf unsere Erlösung hin zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Heiligung wird hier als Versiegelung durch den Heiligen Geist bezeichnet. Im Altertum diente das Versiegeln der Kenntlichmachung wie auch den Schutz des Eigentums. Somit ist der Heilige Geist auch das Eigentums- und Erkennungszeichen der Glaubenden. In Vers 14 wird der Geist noch als Anzahlung oder erster Anteil beschrieben. Das bedeutet, dass wir von Gott durch den Heiligen Geist die Versicherung haben, das ewige Leben zu besitzen. Eine großartige Verheißung. Durch den Geist haben wir die Versicherung, das ewige Leben zu besitzen. Wir waren im Hauskreis auch gerade das Thema Heiliger Geist. Und am Freitag hatten wir eine interessante Stelle aus Johannes 14 dazu gelesen. Ich lese euch mal vor, Johannes 14, die Verse 16 bis 20. Und ich werde den Vater bitten, sagt Jesus hier. Und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weiden zurücklassen. Ich komme zu euch. Eine Weile noch und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Heilige Geist, er ist ein Teil unserer Identität. Er ist immer bei uns und noch tiefer, er ist immer in uns. Also wir sind, das ist oft so, Gott wird manchmal auch von mir so außerhalb betrachtet. Steht hier nicht. Der Heilige Geist ist Christus in uns. In Vers 20 sagt Jesus etwas Entscheidendes. Ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch. Wir sind sozusagen umhüllt von Gottes Herrlichkeit. Nicht nur, dass jeder Einzelne im Leib Christi wohnen darf, dass wir in seiner Schöpfung seine Kinder sind, in seiner Nähe in der Ewigkeit leben dürfen. Gott setzt noch einen drauf. Er sagt, Christus ist in uns. Und durch den Heiligen Geist verschenkt Christus sich selbst. Das Opfer ist so nicht nur da am Kreuz, es ist etwas, er verschenkt sich in uns. Ja, was ist denn jetzt unsere Aufgabe, könntest du fragen? Was müssen wir denn machen, damit wir Anteil an dieser Herrlichkeit haben? Was? Empfangen. Das war so schön, ich habe das über Weihnachten von Maria gelesen. Das ist auch so schön. Das Einzige, was Maria gemacht hat, das war, sie hat empfangen. Sie hat empfangen. Und dadurch konnte sie Christus sogar als, ja, in sich tragen und dann geboren. Aber dadurch, dass sie es empfangen hat, es hört sich so einfach an, vielleicht ist es für einen anderen schwer, aber es wäre so schön, wenn wir nicht alles und immer und jedes hinterfragen müssten, wenn wir uns von diesen Ängsten, Sorgen, Sünden und diesem vollen Leben einfach mal befreien können. Wenn du in Christus bist und Christus ist in dir, dann bist du frei. Und das fühlt sich super an. Also hat bewirkt auch was. Das macht uns selig. Das ist klar, das müssen wir zulassen, aber das ist etwas ganz, ganz Schönes. Und ich fühle das, also ich habe das die letzten Tage und Wochen wirklich immer mehr erfahren dürfen. Das geht natürlich, ja, wie geht das? Sich fallen zu lassen. Es hat so damit zu tun, ich bin gar nicht nur das was ich als Holger hier stehe. Das ist bei Gott anders gemeint. Wenn ich in Christus bin und Christus in mir, dann gibt es etwas Größeres. Dann löst sich das eigene Ich, das Ego, tatsächlich so ein bisschen, das spielt dann keine Rolle mehr. Trotzdem bin ich bei Gott sehr, sehr wichtig. Ich fühle mich ja sehr geliebt. Und ich glaube auch, dass es darum geht. Denn jede Selbstverzeihung oder Disziplin, Gehorsam, all das, das kann alleine nicht gelingen, wenn ich außerhalb von Gott bin. Das funktioniert nicht. Da werde ich jedes Mal scheitern und denke so, oh Gott, ja, dann ist Gott wieder woanders. Das funktioniert nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt diese Ebene, die Gott sich wünscht und die hier auch in den Texten zu finden ist, die Liebe anzunehmen und dabei etwas zu empfinden, das auch ein Gefühl zuzulassen. Wir sind Gefühlsmenschen, wir können nicht unsere Gefühle abstellen, niemand kann das. Seit der Geburt bis zum Tod werden wir etwas fühlen. Die Frage ist nur, was? Fühlen wir Liebe oder als Gegenteil wäre ja Hass, Ablehnung oder Annahme, ja, Glück oder Pech, ja, Anstrengung oder einfach nur ja, Erholung in dem Sinne. Was fühlst du? Also wenn wir von Gottes Liebe sprechen, dann sind unsere Emotionen wichtig. Und ja, die Liebe von Gott, die ist vollkommen. Das könnte eine Distanz auslösen, ist aber nicht so, weil er uns ja vollkommen macht. Wir sind ja genauso da. Also wenn du eine Sehnsucht verspürst, dann bete und hoffe ich, dass Gott dir diese Sehnsucht stillt. Fassen wir noch zusammen. Es gibt sehr viele Gründe, um Gott zu loben. Heute haben wir uns drei Gründe angeschaut. Der erste Grund aus Epheser 1 war, wir sind in Christus erwählt. Vor Grundlegung der Welt hat er uns bereits erwählt, dass wir heilig und makellos vor ihm sind. Wir sind in ihm erlöst. Durch sein Blut, durch Christus. Und das Letzte, wir sind in ihm geheiligt. Er schenkt uns sogar noch den Heiligen Geist. Und dadurch haben wir die Ewigkeit mit ihm. Und dadurch sind wir, ja, sind wir in Christus. Und Christus ist in uns. Und das alles, das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Also das Leben könnte ein einziger Lobpreis sein oder ist es. Man müsste nicht sagen sein, sondern es ist ein Lobpreis. Es ist so. Ja, die Frage ist nur, ob wir einstimmen und ja, ihn feiern können und dürfen. Also, Gottes Segen. Amen.